NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Das Thema heute Abend: Wir fragen, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und wir fragen, wie umgehen mit dem Populismus? Vorweg ein paar Fakten. Die AfD erzielte 2013 ein Ergebnis von 4,7% bei der Bundestagswahl. Seit 2014 sitzen Abgeordnete der AfD in Landesparlamenten von Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Hamburg und Bremen. In die Schlagzeilen gerät, oder muss man besser formulieren, bringt sich die AfD mit verstörenden Äußerungen. Aktuelles Beispiel ist die Aussage der Vorsitzenden Petri. Das Zitat: Er, gemeint ist hier ein Grenzpolizist, muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz. Zitat Ende. Damit sorgte die AfD mal wieder für Empörung und heftige Reaktionen bis hin zu der Forderung Sigmar Gabriels, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Wir wollen heute Abend im Themenabend klären, was ist die AfD? Ist sie rechtsextrem, rechtsradikal, rechtspopulistisch? Und was bedeuten denn diese Begriffe? Und die Frage, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und wie soll man mit ihr umgehen? Im politischen Alltag, wie auch in den Medien, das Stichwort hier, die AfD in Talkshows. Wie umgehen mit dem Populismus? Darüber wollen wir reden mit unseren Gästen bis 21 Uhr in den Studios und ab 21 Uhr mit Ihnen. Sie können aber jetzt schon anrufen 08000 441 777. Ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz und wie ist der richtige Umgang mit dem Populismus? Wir reden dann ab 21.05 Uhr miteinander. Zu Gast heute Abend in Berlin sitzt Professor Dr. Oskar Niedermayer. Er ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Guten Abend, Herr Niedermayer.
Ja, guten Abend, Herr Bohr.
Herr Niedermayer, ist das eigentlich ein Fehler, solch eine Sendung zu machen? Sollte man über AfD lieber schweigen?
Nein, überhaupt nicht. Schweigen, ignorieren nützt gar nichts, sondern man muss tatsächlich reden und mit Argumenten versuchen, bestimmte Äußerungen der AfD dann auch zu widerlegen.
Wir werden das im Detail besprechen, wie das geht und ob das überhaupt funktioniert hat in der Vergangenheit und wie das in Zukunft funktionieren kann. Professor Dr. Christoph Güsi ist Rechtswissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Verfassungsrecht. Herr Güsi, guten Abend. Auch an Sie die Frage: Ist es richtig, in diesen Zeiten über die AfD zu reden oder sollte man das lieber klein halten?
Ganz im Gegenteil. Über die AfD wird geredet und die AfD ist in den Medien. Es ist richtig, mit ihr zu diskutieren und über sie zu diskutieren. Demokratie lebt von der Diskussion.
Und Dritte im Bunde ist Dagmar Pepping. Sie ist unsere Korrespondentin in der Hauptstadt, also in Berlin. Guten Abend, Frau Pepping.
Guten Abend.
Frau Pepping, was glauben Sie denn als Journalistin? Sollte man über die AfD in dem Maße reden, wie geredet wird, oder ist das überhitzt?
Nein, man sollte auf jeden Fall in dem Maße über die AfD reden, wie wir das tun. Die Frage ist eher, wie wir über sie berichten. Ich denke, der Umfang ist richtig, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die letzten Wochen zurückschaut, in der vergangenen Woche verging eigentlich keine Abend-Talkshow im deutschen Fernsehen, wo nicht ein namhafter Politiker der AfD im Studio gesessen hat. Ich denke, das ist die richtige Auseinandersetzung mit der AfD. Allerdings mussten sich dann eben auch die Gesprächspartner, die politischen Gesprächspartner, aber auch die Journalisten entsprechend vorbereiten, um die AfD zu stellen und sie nicht immer mit solchen, ja, mit Plattitüden oder mit Halbwahrheiten durchkommen zu lassen.
Ich nehme an, wir werden noch im Laufe dieser Sendung über Talkshow-Auftritte der AfD reden und sicherlich haben Hörerinnen und Hörer das auch erlebt und kommentieren das im Lauf der Sendung. Ebenfalls zu Gast ist Professor Werner Patzelt, der sich leider verspätet, denn er sitzt noch im Auto und versucht, durch den Münchner Feierabendverkehr zu kommen, um rechtzeitig dann im Bayerischen Rundfunk im Studio zu sitzen. Wir beginnen aber trotzdem, und ich würde gleich mit der Frage einsteigen an unseren Verfassungsrechtler. Herr Güsi, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz nach dem, was wir jetzt gehört haben?
Der Verfassungsschutz ist dafür da, Beobachtungen zu machen, welche die Regierung bei möglichen Maßnahmen gegen verfassungswidrige Parteien oder Organisationen unterstützen können. Er ist eine Art Frühwarnsystem für politische Maßnahmen und für rechtliche Maßnahmen gegen Gegner der Verfassung. Einzelne Rechtsverstöße, einzelne verbale Übergriffe reichen dafür eigentlich nicht aus. Vielmehr muss man in diesem Zusammenhang sehen, zunächst diskutieren, die publizistischen Mittel nutzen. Mhm. Verfassungsschutz ist in jedem Falle das letzte Mittel.
Ist es denn zu verstehen, dass Gabriel sagt, die AfD gehört in den Verfassungsschutzbericht und nicht ins Fernsehen?
Natürlich ist es zu verstehen. Es zeigt sich gerade, dass die AfD mit radikalen Äußerungen auf sich aufmerksam macht und zum Teil eine Klientel mobilisiert, welche tatsächlich für die Demokratie gefährlich werden kann. Das hängt insbesondere damit zusammen, wenn sie mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, die möglicherweise auch gewaltsames Vorgehen gegen die Verfassung befürworten.
Herr Niedermeyer, als Politologe und Politikwissenschaftler, was glauben Sie, treibt Sigmar Gabriel dazu, zu sagen, die AfD gehört in den Verfassungsschutzbericht und sollte vom Verfassungsschutz beobachtet werden?
Also bei Gabriel weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, was er eigentlich meint und was er will, weil er hat vor einigen Tagen gesagt, die AfD mache sich Nazi-Parolen zu eigen und sei deswegen als rechtsradikal einzustufen. Wenn ich aber im Amtsdeutsch bleibe, dann sind Nazis eindeutig Rechtsextremisten, keine Rechtsradikalen. Die Radikalen befinden sich nämlich noch innerhalb des demokratischen Verfassungsbogens. Wenn er aber die Begriffe verwechselt hat und meint, die AfD sei rechtsextremistisch und müsste deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann gehören dazu zum Beispiel eben auch geheimdienstliche Beobachtungsmittel. Und die hat seine Generalsekretärin gerade wieder ausgeschlossen. Also ich weiß nicht, was er eigentlich meint und was er wirklich will. Und ich als Politikwissenschaftler halte das sowieso für das nicht geeignete Mittel, jetzt mit dem Verfassungsschutz zu drohen. Und ich finde das einfach ein Wahlkampfmanöver, denn in wenigen Wochen haben wir in drei Bundesländern Wahlkämpfe und die SPD steht gar nicht gut da.
Ist es denn überhaupt legitim, dass eine Partei, ein Politiker den Verfassungsschutz beauftragt, wenn man dieses Zitat mal interpretiert?
Also ich finde das nicht, aber das sollte man den Verfassungsrechtler fragen.
Ja, dann fragen wir mal Herrn Güsi. Ist das denn rechtens, dass die Politik sagt, bitte guckt den anderen auf die Finger?
Der Verfassungsschutz ist eine Behörde, die den Weisungen der Regierung untersteht. Keine Frage, wie alle anderen Behörden auch. Insofern kann ein Politiker natürlich anregen, dass der Verfassungsschutz sich mit dieser Frage beschäftigt. Aber die Verfassungsschutzbehörden müssen dann genau prüfen, ob die rechtlichen Einschreitensvoraussetzungen für sie vorliegen. Das wird dort sachkundiger bewertet als von der Politik.
Wie vermuten Sie denn, Herr Güsi, kann es schon sein, dass der Verfassungsschutz, ohne dass wir das alle wissen, die AfD schon im Visier hat?
Hier muss man etwas vorsichtig sein mit im Visier haben. Der Verfassungsschutz lebt vielfach von öffentlichen Informationen, die er ohnehin bekommt. Zeitung lesen, zu Versammlungen gehen, Fernsehen schauen und so weiter. Interessant wird es, wenn er ein Dossier anlegt, wenn er also gezielt Informationen zur AfD sammelt. Anders ausgedrückt, ganz bestimmt gibt es Leute, die die Informationen über die AfD zur Kenntnis nehmen. Dass aber gezielt ein Dossier angelegt ist, halte ich aus verschiedenen Gründen für unwahrscheinlich.
Ist aber nicht belegbar, dass es nicht so ist. Es kann sein, dass es das bereits gibt. Das weiß nur niemand.
Es kann sein, dass es das bereits gibt, das ist völlig klar. Wenn allerdings jetzt behauptet wurde von Verfassungsschutzbehörden, dass die AfD ungefährlich sei, dann scheint es mir tatsächlich so zu sein, dass man dort einen Informationsschatz hat, auf den man zugreifen kann, ja.
Dagmar Pepping als Korrespondentin in Berlin, wie haben denn die anderen Parteien auf diese Forderung Gabriels reagiert?
Nun, der Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, hat gesagt, der Verfassungsschutz soll entscheiden, ob er die AfD beobachtet oder nicht. Das sei nicht das Ding politischer Weisung von anderen Parteien, also große Zurückhaltung bei Peter Tauber. Die Grünen haben gesagt, man sollte es zumindest überprüfen, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Die Linkspartei war komplett dagegen, hat das abgelehnt, hat von einer Luftnummer Sigmar Gabriels gesprochen, weil es eben auch der AfD helfen würde, in ihre Lieblingsrolle reinzuschlüpfen, nämlich in die Rolle des Märtyrers, des Opfers, das sich verfolgt sieht von den Altparteien, von den anderen Parteien. Und diesen Gefallen solle man der AfD bitte nicht tun. Deswegen ein sehr gemischtes Echo auf diesen Vorstoß von Sigmar Gabriel, der allerdings auch seine Fraktion hinter sich weist. Die Bundestagsfraktion der SPD möchte gerne, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Ich begrüße jetzt in München im Studio des Bayerischen Rundfunks Professor Werner Patzelt. Guten Abend, Herr Patzelt. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Sie kommen sozusagen zur rechten letzten Zeit, denn wir haben die Begriffe alle schon gehört, rechtsradikal, rechtsextrem, rechtspopulistisch. Und Sie sind ja der Professor für politische Systeme. Klären Sie uns doch mal auf, was ist die AfD? Rechtsradikal, rechtsextrem, rechtspopulistisch?
Extremistisch sind Parteien, die nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgehen. Und die definiert sich nach mindestens 8 klaren Kriterien, reichend von der Menschenwürde bis zum Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition. Nichts davon bekämpft die AfD, sie ist in keiner Weise eine extremistische Partei. Mhm. Radikal meint, dass man eine Position bis zum Äußersten treibt, sich auch in den Bereich des politischen Unsinns und der ins Nirvana führenden Überspitzung hineinbegibt, ob nach links, nach rechts, nach oben, unten oder sonst wohin, tut aber nichts zur Sache. Und in den Reihen der AfD gibt es ganz ohne Zweifel Leute, die in dieser Weise radikal denken. Es gibt auch Leute, die radikal in der Weise denken, dass sie sagen, auch die Selbstverständlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland, der politische Comment, das juste Milieu dieser Republik verdient irgendwann das hinterfragt werden und muss nicht einfach affirmativ hingenommen werden. In dieser Weise radikal zu sein, schreiben sich gar nicht wenige in der AfD zu, sodass man sagen kann, in der AfD gibt es durchaus auch radikale Tendenzen, wobei radikal hier verschiedene Bedeutung hat. Populismus ist sozusagen der kleine und hässliche Bruder von Demokratie. In der Demokratie steckt der Demos, das Volk. Im Populus steckt auch der Populus, das Volk. Und das meint, wenn man es etwas einfach formuliert, meint populistisch zu sein, dem Volk nach dem Munde reden und nicht nur dem Volk aufs Maul zu schauen. Also eine kritische Distanz und auch das Bemühen um eine sozusagen Reflexion und Veredelung des empirisch vorfindbaren Volkswillens zu unterlassen. Und in dieser Weise populistisch ist gar nicht wenig bei der AfD. Mhm. Kurzum, die AfD ist eine populistische Partei mit radikalen Zügen, aber ohne jegliches Anzeichen von Extremismus.
Hat sich denn die AfD durch die Aussage von Frau Petri in Sachen Schusswaffengebrauch an Grenzen weiter rechtsradikalisiert?
Ach, es lohnt doch schon genau hinzuhören, was sie tatsächlich gesagt hat. Und wenn ich das Zitat aus dem Mannheimer Morgen richtig sehe, hat sie wohl gesagt, dass kein Polizist gerne auf Flüchtlinge schießt und sie wolle das auch nicht.
Lassen Sie uns das Zitat, ich habe es vor mir, damit wir es richtig machen. Sie hat gesagt, auf die Frage nochmal, das ist die Frage, wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? Zitat Petri, er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern. Notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen, so steht es im Gesetz. Das hat sie gesagt. Hat sie damit die Atmosphäre rechtsradikalisiert?
Ach, sagen wir so, erstens hat sie einen groben juristischen Fehler begangen, weil sie eine Rechtsnorm nicht in ihrem systematischen Kontext wahrgenommen und mitgeteilt hat, weil sie zum anderen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel außer Acht gelassen hat, der ganz gewiss beim Grenzübertritt von Flüchtlingen den Schusswaffengebrauch als absolut außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit erscheinen lässt. Ich kann die Gesprächssituation nicht einschätzen, in welcher sie dazu gebracht worden ist, diesen gedankenlosen, auf eine riesige politische Eselei hinauslaufenden Satz zu sagen. Mir scheint nach allem, was ich von Frau Petri kenne, es nicht der Fall zu sein, dass sie im Kern eine Persönlichkeit ist, die Freude daran hat, auf Flüchtlinge zu schießen und dass sie nun sozusagen das wahre Gesicht der AfD geoffenbart hätte. Es ist eine Eselei, wie sie Björn Höcke unlängst mit seinen Rassismusaussagen auch begangen hat.
Wir haben eben gehört, Frau Pepping, da sind die Worte Eselei oder Unsinn nach rechts, nach links, nach oben und unten, so wie das eben schön beschrieben wurde. Wie hören das denn die anderen Politiker in Berlin? Nehmen die das als Eselei, nehmen sie es ernst oder legen sie sich das als Wahlkampfmittel zurecht?
Es ist sicherlich Wahlkampfmittel. Am 13. März haben wir die Wahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich der super Wahlsonntag in diesem Jahr und gewisse Ratlosigkeit hat sich ja auch breit gemacht. Man sieht die Umfragewerte der AfD, die in den letzten Monaten steil nach oben gegangen sind. In manchen Umfragen liegen sie mittlerweile bei 12%, sind damit die drittstärkste Partei innerhalb dieser Meinungsumfragen in Deutschland. Eine gewisse Ratlosigkeit, wie man sich mit ihnen auseinandersetzen will, wie man sie, wie man hier sagt, demaskieren will. Und da haben jetzt auch im Zusammenhang mit der Äußerung von Frauke Petri Politiker gesagt, jetzt habe sie sozusagen die AfD ihre hässliche Fratze gezeigt. Als Eselei habe ich das hier nicht bezeichnet gehört, sondern da hat man schon eigentlich so ein bisschen Böswilligkeit hinter vermutet bei Frauke Petri, aber das ist natürlich auch Teil der politischen Auseinandersetzung mit einem Gegner, der zumindest in Meinungsumfragen immer mächtiger wird.
Wer hat in Ihrer Meinung nach, welche Partei hat Ihrer Meinung nach die größte Angst, dass Wähler zur AfD abwandern?
Das ist sehr interessant. Die CDU steht unter Druck in diesen drei Landtagswahlen, aber gleichzeitig kann sie auch davon profitieren, wenn die AfD stark abschneidet bei diesen Landtagswahlen, weil dann nämlich eine Regierungsbildung ohne die CDU nicht möglich sein wird. Das könnte ihr sozusagen, die guten Ergebnisse für die AfD, könnten der CDU in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz das Amt des Ministerpräsidenten bescheren.
Also das bedeutet ja dann, es gäbe große Koalitionen in diesen Bundesländern, unter Führung der CDU.
Unter Führung der CDU oder möglicherweise auch eine schwarz-grüne Koalition unter Führung der CDU. Also es ist zwiegespalten bei der CDU. Einerseits könnte man Wähler an die AfD verlieren, Wähler, die unzufrieden sind mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. Gleichzeitig könnte man davon profitieren. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die SPD, die in Umfragen ja sowieso schlecht dasteht, bundesweit, aber auch in den Werten in den drei Landtagswahlen, die ein Desaster befürchten muss an diesem Wahlsonntag, hat auch ein Problem, weil die AfD auch durchaus in ihrem Wählermilieu fischt. Deswegen auch die Reaktion von Sigmar Gabriel, gewohnt temperamentvoll, manchmal auch etwas erratisch vom SPD-Parteivorsitzenden. Sie haben auch Angst, noch weiter Wähler zu verlieren und dann ins totale Tal der Tränen zu fallen. Von daher sind alle Parteien ein wenig davon betroffen.
Die Grünen auch?
Also wenn man die bisherigen Umfragen und vor allen Dingen die Versuche sich anschaut, Wählerwanderungen sichtbar zu machen bei den Landtagswahlen, bei der Europawahl, bei der Bundestagswahl, dann zeigt sich bei allen Wahlen, dass die AfD von allen anderen Parteien Wähler hinzugewinnt. Wir haben und auch von den Nichtwählern, auch von den Wählern von Kleinstparteien. Also es ist nicht so, dass es nur eine bestimmte Partei wäre, die da jetzt Angst haben muss. Und das liegt daran, vor allen Dingen, dass die AfD jetzt groß geworden ist durch die Flüchtlingskrise und durch die Art und Weise, wie diese Krise von den Regierungsparteien behandelt wird. Und wenn, wie wir wissen, seit Oktober etwa die knappe Mehrheit der Deutschen dieser Politik sehr kritisch gegenübersteht und wenn dann ein Teil dieser Leute diese Kritik zum Maßstab ihrer Wahlentscheidung machen will, dann normalerweise wählt man, wenn man die Regierungsparteien nicht gut findet, die Oppositionsparteien, aber die stehen ja jetzt auf derselben Seite. Also bleiben nur zwei Möglichkeiten. Man bleibt entweder frustriert zu Hause oder man wählt, um den anderen eins auszuwischen und denen deutlich zu machen, dass man mit ihrer Politik nicht einverstanden ist, die AfD. Mhm. Und deswegen bekommt sie Teile auch eben zum Beispiel der Wählerschaft der Linkspartei. Das darf man nicht vergessen.
Herr Gusi, als Verfassungsrechtsexperte, ist da eine Tendenz zu spüren, dass die Demokratie womöglich leiden wird?
Man kann es fast auch umgekehrt deuten. Es ist durchaus ein lebendiges Zeichen von Demokratie, wenn die Wähler ihre Parteien wechseln und beispielsweise zu Oppositionsparteien übergehen. Die Demokratie kann allenfalls dann leiden, wenn die demokratische Mitte erodiert, wenn also die Demokratie nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft fest verankert ist. Das scheint mir in Deutschland gegenwärtig der Fall zu sein, dass sie fest verankert ist. Es gibt allerdings durchaus einige Tendenzen in einzelnen Gegenden in der Bundesrepublik, die in der Beziehung gefährlich sein können.
Ich würde gerne Herrn Patzelt fragen, als Politikwissenschaftler, der die politischen Systeme kennt. Gehen Sie damit, dass die Mitte gefestigt ist?
Naja, die Mitte ist schon gefestigt, was immer man freilich auch unter der Mitte verstehen will, wobei im Westen des Landes die Sachen anders sind als im Osten des Landes, wo das Parteiensystem ja nur oberflächlich das gleiche wie im Westen zu sein scheint, mit Ausnahme der größeren Linkspartei freilich, sondern wo das Parteiensystem viel weniger in der Gesellschaft verankert ist und die innere Distanz zu diesem politischen System, zu seinen Parteien, wo auch das Vertrauen in die politischen Institutionen wesentlich geringer ausgeprägt ist als im Westen. Infolgedessen sehen wir auch im Osten wesentlich erratischere Wählerbewegungen, wesentlich mehr Volatilität bei der Wählerschaft als im Westen und muss den Osten an dieser Stelle besonders intensiv beobachten. Es ist ja auch nicht von ungefähr, dass sozusagen der Vorläufer des Aufstiegs der AfD, nämlich die Pegida-Bewegung in Osten entstanden ist. Und nur wenn man begreift, dass Pegida und AfD Fleisch vom gleichen Fleisch ist und dass dahinter eine grundsätzliche Reserviertheit gegenüber der Politik, die betrieben wird und dem politischen System zum Ausdruck kommt, versteht man auch den Aufstieg der AfD gut einzuschätzen. Und mein Kollege Niedermayer hat an dieser Stelle voll und ganz recht. Ich will es vielleicht noch ein ganz klein wenig zuspitzen. Wenn die etablierten Parteien sich als nicht reaktionswillig erweisen und eine Politik weitermachen, die ein Großteil der Bevölkerung ablehnt und dabei faktisch eine Allparteienkoalition besteht. Hm. Ja, was erwartet man denn dann anderes, als dass man ausgerechnet eine Partei aufsteigen sieht, die sich sogar noch Alternative nennt?
Wir reden gleich über den Populismus, aber das Wort reaktionswillig, das würde ich gerne nochmal Dagmar Pepping fragen. Ist das denn so, dass die Regierung ja nicht reagiert? Oder ich frage mal anders, inwieweit spürt man denn eine Reaktion aufgrund der Äußerungen der AfD, dass sich die Tonlage auch bei den etablierten Parteien verändert hat?
Es ist ja ein wenig untergegangen in den vergangenen Tagen in diesem Getöse um die Äußerung von Frauke Petry, dass es durchaus auch in Reihen der Bundesregierung jetzt, ich sage mal, in Anführungsstrichen schärfere Töne gibt. Zwei Beispiele. Die Bundeskanzlerin war auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, ihrem Heimatbundesland, und hat dort auch nochmal sehr klar gesagt, sie erwartet, dass wenn die Kriege zum Beispiel im Irak und gegen den Islamischen Staat und in Syrien beendet sind, dass die Leute dann eben auch zurückgehen in ihre Heimat, dass sie ein Aufenthaltsrecht zunächst einmal für 3 Jahre haben. Die Arbeitsministerin Andrea Nahles hat nochmal klargestellt, eigentlich auch in der Selbstverständlichkeit, hat sie nochmal klargestellt in einem Gastbeitrag für die FAZ, dass Flüchtlinge, die sich der Integration verweigern, beispielsweise an Sprachkursen, Integrationskursen nicht teilnehmen, dass denen die Leistungen gekürzt werden. Also da gibt es schon eine kleine Verschiebung der Tonalität, weil die Bundesregierung eben auch merkt, dass es Sorgen gibt in der Bevölkerung, dass die Stimmung vielleicht droht zu kippen und dass es eben jetzt auch vielleicht manchmal etwas deutlicherer Töne der Bundesregierung, wo sie jetzt eigentlich hin will, bedarf.
Professor Oskar Nieder.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt dazu fügen. Das, was wir an völlig richtig beobachteten Tönen aus der Bundesregierung hören, ist etwas, was vor einem halben Jahr noch als rechtes Gedankengut gegolten hätte, als etwas, was ein anständiger Deutscher sich nicht zu eigen macht. Das heißt, die Regierung reagiert tatsächlich, aber nicht auf das, was aus der Bevölkerung heraus ihr signalisiert worden ist, sondern auf den realen Problemdruck. Und man hätte sozusagen das Umsteuermanöver zu geringeren politischen Transaktionskosten haben können.
Wir wollen noch mal über den Populismus reden. Und ich frage mal Professor Oskar Niedermayer, er ist Politologe. Herr Niedermayer, mit welchem Gefühl würden Sie in eine Talkshow gehen, wenn Sie wüssten, da säße auch jemand von der AfD?
Also ich würde mich gut vorbereiten. Ich würde wirklich mir anschauen, wie die AfD argumentiert, mit welchen Behauptungen sie hausieren geht, und würde mich dann darauf sehr gut vorbereiten. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Politiker nicht so gut vorbereitet sind, wenn sie in Talkshows mit Vertretern der AfD reden, und dann wird eben nicht über die Sache geredet und über die Argumente geredet, sondern dann wird gegenseitig sich Vorurteile vorgeworfen, und das bringt es überhaupt nicht in einer Diskussionsrunde, sondern man sollte da wirklich über die Sache reden und dann auch sachlich die Argumente zerpflücken, und das kann man. Da muss man sich gut vorbereiten.
Professor Patzel, Sie sind auch Politikwissenschaftler. Würden Sie sich in solch eine Runde, ich sag's mal so, wagen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, Feigheit vor dem Feind hat sich noch nie gehört. Und eine Demokratie lebt davon, dass man sich mit politischen Positionen auseinandersetzt. Und insbesondere mit Positionen auseinandersetzt, die man nicht für richtig hält. Davor zu laufen, weil man zu bequem ist, sich vorzubereiten, weil man es sich nicht zutraut, anderen Positionen standzuhalten, das ist genau das schlechtestmögliche Verfahren. Und dass es überhaupt große deutsche Parteien in den Sinn gekommen ist, dieses Verfahren praktizieren zu wollen, das ist tatsächlich etwas zutiefst Vorwerfbares. Ansonsten muss man den Rat, den der Kollege Niedermayer sich selbst gegeben hat, sämtlichen geben. Bereitet euch richtig vor. Zur Sache gilt es dann zu sprechen, mit Argumenten, Positionen sich auseinanderzusetzen. Und das übliche Getöse, dass man einander irgendwelche Äußerungen vorhält oder einander bestimmte Vorurteile zeigt, das verdrießt den Zuschauer mehr und mehr und führt zu einer Solidarisierung genau mit den Parteien, die man in dieser Weise nicht ernst genommen, ja im schlimmsten Fall sogar verfolgt fühlt. Also ich ginge hin, und zwar gut vorbereitet und beißwillig.
Auch wenn Sie gut vorbereitet und beißwillig sind, sehen Sie denn überhaupt eine Chance, gegen die Propaganda anzukommen?
Und das hängt davon ab, was die inhaltlichen Positionen sind. Wenn die AfD behauptet, dass wir ein Problem mit der Einwanderung von Bürgerkriegsflüchtlingen, Asylbewerbern, Leuten haben, die bei uns ein besseres Leben suchen, da werde ich nicht dagegen anargumentieren, denn das ist tatsächlich so. Mhm. Eines der Probleme unserer politischen Kultur ist, dass wir lange Zeit Dinge, die uns unangenehm sind, aus dem öffentlichen Diskurs herausgehalten haben. Dass einfach die Bereitschaft nicht da war, in jene tiefen Schichten der deutschen politischen Kultur hinabzusteigen, um die es geht. Denn hinter der Einwanderungs- und Integrationsfrage steht doch im Klartext die Frage, gibt es sowas wie eine deutsche Kultur und wenn es sie gibt, lohnt es sie aufrechtzuerhalten? Gibt es sowas wie ein deutsches Volk und wenn es so etwas gäbe, lohnte es sich, dasselbige aufrechtzuerhalten? Das sind alles sehr tiefgehende Debatten, wo der Kern deutscher und sonstiger Identität betroffen wird. Die vermeidet man nach Möglichkeit und folglich umgeht man den Glutkern der ganzen politischen Debatten. Und ich meine, wir müssen allmählich uns in dieser tiefen Dimension unseren Problemen stellen.
Professor Gysi, wenn Sie solche Talkshows verfolgen, wo die AfD auftritt, ist es für Sie, sagen wir mal, an der Grenze der Demokratie, was da stattfindet? Wird da eine Bühne benutzt, um Propaganda zu machen, die demokratiefeindlich ist?
Vorab gesprochen, ich bin überhaupt kein Fan von Talkshows und versuche, deren Ansehen zu vermeiden. Wenn ich allerdings das zugrunde lege, was ich selber gesehen habe und wo ich zum Teil auch selber dabei war, dann muss ich sagen, die Talkshow ist ein Format, welches natürlich für die AfD eine gewisse Prämie bereithält. Wer dort mit kurzen, knappen, halbwahren und pointierten Statements über die Bühne kommt, hat es leichter als jemand, der komplizierte Erklärungen macht, wie etwa meine Herren Kollegen Patzelt oder Niedermeyer. Deren Erklärungen sind zwar richtig, dauern aber so lange, dass sie in der Talkshow kaum richtig rüberkommen können. Und deshalb haben sie dort einen Nachteil. Mhm.
Professor Niedermeyer, wir wissen ja, dass die AfD-Politiker zumindest wissen um die Wirkung in den Medien. Wie erklären Sie sich das dann, dass so Sätze gesagt werden? Ich habe mal nachgeschaut, hier 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, das Boot ist übervoll und wird kentern. Und es wird Zeit, dass wir das Schicksal des deutschen Volkes und damit ein deutsches Volk bleibt, aus den Händen dieser Bundeskanzlerin nehmen. Wie erklären Sie sich, dass solche Sätze in die Welt getragen werden? Worum geht es den Politikern, den AfD-Politikern dabei?
Zuerst muss ich sagen, ich hatte eigentlich in Talkshows noch nicht jetzt Probleme mit meinen langen Sätzen, aber
gut.
Okay, wenn solche Parolen gemacht werden, dann werden sie das meistens auf Marktplätzen, bei Demonstrationen, bei Reden von Höcke und anderen und dienen natürlich zur Aufheizung der ganzen Geschichte. Und man darf nicht vergessen, die AfD hat eine ganz klare Strategie seit der Spaltung im letzten Sommer. Setzt man auf Tabubruch und man setzt auf Provokation, um Medienaufmerksamkeit zu erreichen. Und das gelingt auch. Und zuweilen ist die Medienaufmerksamkeit derart ein Hype und hysterisch, dass ich es schon gar nicht mehr verstehen kann. Denn so groß ist die Partei nun auch nicht, dass man jeden Tag nichts anderes berichten müsste als über die AfD. Aber das sind genau eben Früchte dieser Strategie, Medienaufmerksamkeit zu erreichen. Jetzt kann man darüber streiten, ob sie am Samstag den Bogen überspannt hat, denn es gab ja eine einhellige negative Reaktion. Aber ansonsten geht diese Strategie durchaus auf.
Frau Pepping, Sie sind Journalistin, ein bisschen selbstkritisch vielleicht jetzt eine kleine Ecke davon. Kann es sein, dass die Medien auf diese Medienaufmerksamkeit reinfallen, sprich auf den Populismus, weil der Populismus womöglich auch Quote macht?
Es ist auch wieder die Frage, wer sind die Medien? Es ist auch ein sehr großer Pott, in den man dann jetzt reingeworfen wird. Ich glaube, dass die Medien sehr unterschiedlich damit umgegangen sind, je nachdem, welches Medium man jetzt meint. Bringt es Quote? Schwer zu sagen.
Ich frage mal andersrum. Lassen Sie mich andersrum fragen. Wie groß ist die Verführung, dass, wenn solche Aussagen von Politikern getroffen werden, dass der journalistische Reflex dafür sorgt, hey, da springen wir drauf, das müssen wir machen?
Äußerungen wie die vom vergangenen Samstag getätigt im Mannheimer Morgen, finde ich, müssen selbstverständlich transportiert werden. Ob man jetzt über einen, sagen wir mal, Talkshow-Auftritt von Björn Höcke, damals bei Günther Jauch, wo er eine Deutschlandfahne über den Sessel seines Sitzes drapiert hat. Ob man das jetzt so skandalisieren musste, weiß ich nicht. Da sind andere Dinge sicherlich wichtiger. Es kommt immer darauf an. Aber natürlich, es ist gesprächswertig. Der Tabubruch ist gesprächswertig, selbstverständlich. Darüber, aber man kann wirklich auch die Medien, finde ich, jetzt nicht über einen Kamm scheren.
Deshalb reden wir in der nächsten Stunde mit Ihnen, denn Sie gucken sicherlich Talkshows, verfolgen das, was da gesagt wird und spüren Ihre eigene Reaktion. Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Wir fragen heute Abend, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Dazu Ihre Meinung. Und wie umgehen mit dem Populismus von dieser politischen Partei? Soll man sie isolieren? Soll man mit ihnen reden? Soll man sich mit ihnen an einen Tisch setzen? Was meinen Sie? 08000 441 777. Und nach den Nachrichten reden wir dann miteinander. Bis dahin.
NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon Andreas Burmann und die Redezeit im Themenabend behandelt heute zwei zentrale Fragen. Die eine Frage ist an Sie gerichtet, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und die zweite Frage, wie richtig umgehen mit dem Populismus dieser Partei? Wenn Sie anrufen, diskutieren Sie mit Professor Niedermeyer, er ist Politikwissenschaftler in Berlin, mit Professor Werner Patzelt, er ist auch Politikwissenschaftler und hat politische Systeme als sein Fachgebiet. Und Professor Christoph Gusi ist der Rechtswissenschaftler und kennt sich aus im Verfassungsrecht. Und Dagmar Pepping ist unsere Beobachterin der Politik in Berlin. Mit all denen können Sie heute Abend reden und diskutieren. Und wenn Sie uns anrufen mögen, 08000 44 1777.
Man muss sich mit dieser Partei ernsthaft auseinandersetzen und die Leute nicht nur rhetorisch, sondern inhaltlich herausfordern, dass sie zu Themen nachvollziehbare Stellungnahmen geben, dass sie Lösungen anbieten.
Nicht beachten ist die beste Lösung, würde ich in dem Fall sagen. Je mehr sie beachtet, je weniger sie in die Medien kommen, desto weniger Zulauf bekommt dieses Pack.
Nee, das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich finde es besser, wenn man sich mit denen auseinandersetzt. Also mit Verfassungsschutz und so, da kommt man denen auch nicht bei, ne? Die sind zu clever für sowas, ne?
Eigentlich sollte der Bürger mündig genug sein, selbst zu beurteilen, was das für eine Partei ist. Ich befürchte allerdings, dass es nicht genügend mündige Bürger gibt.
Also das, was ich jetzt von denen gehört habe, ist für mich mehr oder weniger, sie versuchen nur, naja, sag ich mal, das Land ein bisschen zu schützen, vielleicht ein bisschen extremer als andere, aber so richtig recht ist das in meinen Augen noch nicht.
Ich weiß nur eins, dass diese Partei dadurch entsteht, weil die anderen so schlechte Politik machen.
Wenn man sie in die, ich sag mal, in die Opferrolle drängt, das ist nie gut, sachlich damit auseinandersetzen und ihre Argumente widerlegen. Denn die sind falsch, ihre Argumente. Aber die widerlegt man nicht, indem man ihnen einfach nicht zuhört.
Ich denke, dass die AfD nicht zeitgemäß ist, dass sie mir zu radikal ist und dass sie sich gar nicht mit denen an einen Tisch setzen sollten, dass wir auf anderen Wege das Problem lösen sollten.
Nicht an einen Tisch setzen, nicht beachten, doch mit ihnen auseinandersetzen, nicht in die Opferrolle drängen. Das waren erste Gedanken und Antworten von Passanten auf der Straße, gesammelt von Sarah Klösser, zu der Frage, wie umgehen mit dem Populismus der AfD und ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? 08000 441 777 ist die Nummer, wenn Sie sich einmischen wollen und mitreden wollen. Professor Niedermeyer, wir erleben das ja in Talkshows oder in Zusammenkünften zwischen Politikern, dass die AfD beschimpft wird. Ist das eigentlich ein kluger Weg, dieser Partei so zu begegnen?
Also ich finde, es ist kein kluger Weg, denn Beschimpfungen führen dazu, dass sich bestimmte Teile in der Bevölkerung mit der Partei tatsächlich dann auch solidarisieren, weil sie, wie gesagt, in die Opferrolle gedrängt wird, weil die AfD dann behaupten kann, die anderen Parteien und die Politiker haben ja gar keine sachlichen Argumente gegen uns und dann weichen sie aus auf Beschimpfungen und das ist nicht der richtige Weg. Andererseits ist es natürlich auch so, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ein Argument oder ein Faktum wird nicht schon deswegen falsch, weil es von der AfD kommt. Das muss man auch mal sagen. Genauso wie es nicht automatisch richtig ist, wenn es von der Linkspartei kommt oder von der SPD. Also insofern sollte man sachlich diskutieren zwischen den Parteien, auch in Talkshows. Das ist nicht immer sehr leicht, das weiß ich auch. Aber man sollte es zumindest versuchen.
Professor Patzelt, hier gibt es eine Frage von einem Hörer. Der hat uns eine Mail geschrieben, Andreas Wittorf aus Hamburg. Er fragt, warum tun sich Politikerinnen und Politiker so schwer, die doch recht simplen Argumentationen auch von vermeintlich cleveren Leuten wie Petri und Höcke, das sind die beiden von der AfD, zu entlarven. Warum tun sich Politikerinnen und Politiker so schwer, das zu entlarven? Weiter schreibt er, verfolgt man deren Gedanken weiter, endet doch erst recht alles im Chaos. Tun sich Politikerinnen und Politiker der etablierten, der sogenannten etablierten Parteien schwer, Herr Patzelt?
Also ich glaube, dass das eine das ist, was man von Politikern in Talkshows sieht und hört, und das andere, was sie hoffentlich bedenken, wenn sie sich zusammensetzen und ernsthaft über Politik und Strategie reden. In Talkshows beobachte ich, dass Politiker dazu neigen, der Pointe den Vorrang vor dem Argument, dem Schlagwort den Vorrang vor dem differenzierten Ausführen eines Gedankens zu geben und im Zweifelsfall sich auf ein Argument eines anderen gar nicht erst einzulassen, weil immer das Grundgefühl ist, damit würde man anschließend den Zuschauer oder den Zuhörer nur langweilen, wenn man sich auf ein Argument einließe. Das heißt, es ist in den Talkshows so, dass Politiker sich benehmen oder ein Bild von sich abgeben, als könnten sie gar nicht differenziert denken. Sie schalten gleich immer in den Kampfmodus oder sehr häufig in den Kampfmodus und bieten dadurch nicht jenes Bild, das man sich von erwachsenen, reflektierten Führern unseres Landes vorstellt. Und das heißt, sie könnten sich, glaube ich, sehr wohl differenziert mit Positionen aus den AfD-Programmen, mit den Positionen, die in AfD-Reden vorgetragen werden, auseinandersetzen. Aber aus welchen Gründen der Bequemlichkeit oder der Feigheit vor dem politischen Gegner oder der Leichtigkeit der bequemen Pointensucht auch immer getrieben, sie unterlassen das. Und damit versündigen sie sich an einer wichtigen Ressource von freiheitlicher Demokratie, denn das ist der offen vor den Augen der Bürgerschaft ausgetragene Streit mit dem politischen Gegner. Hier haben wir eine der Schwachstellen unserer Demokratie.
Das Stichwort Demokratie. Christoph Güsi, Sie sind der Rechtswissenschaftler in der Runde. Ist das dann, was wir da erleben, die Auseinandersetzung zwischen den etablierten Parteien und der AfD, ist das so eine Art Scheindemokratie?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, die AfD ist ein Faktor, welcher die Demokratie belebt und zunächst einmal überhaupt nicht schädigt. Und umgekehrt ist die Auseinandersetzung mit der AfD das Lebenselixier der Demokratie überhaupt. Es ist keine Scheindemokratie, sondern es ist genau das, was eben angesprochen worden ist. Es werden hier Themen angesprochen, welche die Lernfähigkeit des politischen Systems herausfordern. Die Parteien müssen reagieren, sie müssen auf die Wünsche der Bürger eingehen und sich erklären. Genau dafür sind bestimmte Fragen der AfD da und die anderen Parteien gehen ja auch ein Stück darauf ein.
Ich glaube, Herr Gabriel würde jetzt heftig widersprechen, wenn Sie sagen, das dient der Demokratie und gleichzeitig gibt es die Aufforderung, die AfD möge vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wie geht das zusammen?
Die Demokratie ist ja eben hier zunächst einmal ein Diskussions- und Kommunikationsraum. Es ist wichtig, dass an die Regierenden herangetragen wird, was die Bürger meinen oder meinen könnten und dass umgekehrt die Regierenden die Möglichkeit haben, auf die Bürger kommunikativ einzuwirken. Das ist Demokratie, die letztlich eben dazu da ist, dass die Regierenden auch auf das Volk hören. Natürlich ist umgekehrt Demokratie, gerade hier die Talkshow-Demokratie, eine, die nicht nur aufs Volk hört, sondern auch die Meinung des Volkes macht. Aber solche Kreisläufe sind da in dem Zusammenhang ja nicht ganz neu. Und dass die AfD bestimmte Positionen hat und damit Gehör findet, deutet ja darauf hin, dass es solche Stimmungen im Volk auch tatsächlich gibt. Und von daher liegt es nahe, dass diese Stimmungen dort auch zu Wort kommen und dort widerlegt werden.
Hendrik Schinnenburg aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schinnenburg.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Und Herr Baumann, ja, also ich hatte im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass nicht in meinen Augen nicht nur die AfD oder Personen der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet gehören, sondern auch eigentlich alle Parteien, beziehungsweise man kann es ja auch nachgucken, die Leute, die zum Beispiel gegen den völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien gestimmt haben. Ich habe eben gerade noch mal kurz nachgeguckt. Artikel 115 des Grundgesetzes verbietet ausdrücklich Angriffskriege von deutschem Boden.
Und daraus schließen Sie, all diejenigen, die eine andere Meinung haben, sollten vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ist das Ihr Schluss?
Nein, nicht die eine andere Meinung haben, sondern die grundgesetzwidrig handeln.
Und wofür brauchen wir denn den Verfassungsschutz? Man kann Sie doch auch anders darauf hinweisen.
Die Frage würde ich auch gerne mal in die Runde stellen. Wofür man einen Verfassungsschutz braucht, wenn wir eigentlich sogar nach Artikel 146 des Grundgesetzes keine gültige Verfassung haben. Das sei mal dahingestellt, aber
jetzt machen wir ein historisch-politisches Seminar, aber Sie sollen hier nicht
Demokratie ist für mich ein Austausch von Gedanken. Ja. Und da gehört jeder Gedanke dazu. Und wenn sich Menschen wie die Frau Petri oder sonst wer mit solchen Ausdrücken von wegen Schusswaffengebrauch als Ultima Ratio oder sonst was outen, in meinen Augen, muss man diese Meinung zulassen. Meinungsfreiheit ist anstrengend, weil man nämlich auch die Meinung, die man eigentlich nicht hören mag, zulassen muss. Aber man kann ja auch gegen argumentieren.
Lassen Sie uns mal, Herr Schienburg, lassen Sie uns erstmal, Sie haben ganz viele Gedanken, lassen Sie mal den einen nehmen. Sie haben eben gesagt, jeder Gedanke muss eigentlich zugelassen werden, denn das gehört zur Demokratie. Wir haben mal den Rechtswissenschaftler oder Meinung in der Runde, Herr Gusi, wo verlässt die AfD oder in der Person von Frau Petri die Grundlage des Rechtsstaates in ihrer Meinung?
Tatsächlich ist es so, dass die Meinungsfreiheit vom Bundesverfassungsgericht als schlechthin konstituierende Grundlage der Demokratie verstanden wird. Daran kann es keinen Zweifel geben. Verfassungsschutzmäßig relevant wird die Frage eigentlich erst unter dem Aspekt, dass zwei Sachen zusammenkommen, nämlich erstens der Inhalt einer Meinung, welcher sich gegen die Verfassung richtet, und zweitens irgendwelche Bestrebungen, welche das gegebenenfalls auch mit illegalen Mitteln oder mit Gewalt unterstützen. Der Verfassungsschutz wird in der letzten Zeit neu ausgerichtet nach den starken Defiziten, die er in der Vergangenheit hatte. Und diese beiden Punkte sind die Kernelemente. Gegen die Verfassung gerichtete Meinung einerseits und illegale Mittel respektive Bestrebungen mit Gewalt, die Verfassung zu ändern, andererseits.
Gibt es denn
Wenn das zusammenkommt, ist der Verfassungsschutz da.
Gibt es denn Meinungen von Seiten der AfD, die diese Kriterien erfüllen, wo sie sagen, da muss der Verfassungsschutz tätig werden?
Es gibt möglicherweise hier einzelne Meinungen, das ist durchaus richtig, aber gegen einzelne Personen wird der Verfassungsschutz normalerweise gar nicht tätig, sondern er wird mehr gegen Organisationen tätig. Es kommt also darauf an, ob die Organisation insgesamt so ist oder die Leute, die solche Meinungen haben und die dies mit Gewalt befürworten wollen, für die Organisation repräsentativ sind. Ich nehme das Beispiel des Galgens bei der Pegida-Demonstration in Dresden. Da habe auch ich gesagt, das geht eindeutig zu weit, hier muss man deutlich überlegen. Bei der AfD würde ich jedenfalls aufs Ganze gesehen für das Bundesgebiet, soweit ich es überschaue, nicht diesen Zusammenhang sehen, wohl allerdings sehen, dass es einzelne Bundesländer gibt, in denen man hier die Grenzen deutlicher betrachten muss.
Markus Spitzner aus Offenbach am Main, auch da hört man NDR-Info, die Redezeit. Guten Abend, Herr Spitzner.
Guten Abend. Also erstmal vorweg würde ich gerne sagen, ich habe das Gefühl, hin und wieder in solchen Debatten wird es Leuten ganz gut tun, wenn sie mal Staatsrecht 1 und Staatsrecht 2 an der Universität hören würden. Es würde vielleicht einiges vereinfachen. Und davon abgesehen, glaube ich persönlich für mich, dass es in einer wehrhaften Demokratie eigentlich gar kein so allzu großer Diskussionspunkt sein sollte, ob es jetzt richtig oder falsch ist, ob der Verfassungsschutz, worüber wir ja im Endeffekt reden, sich aus öffentlich zugänglichen Quellen über eine Partei informiert. Weil das ist erstens meiner Meinung nach kein so irrsinnig großer Eingriff in die Grundrechte dieser Personen, die in der AfD sitzen. Und zweitens ist das auch eine Binnensache, wo man dann vielleicht ein halbes Dutzend Leute ransetzt, die so Sachen lesen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso das so ein großes Thema ist.
Wir lassen uns das Thema nochmal erhalten, Herr Spitzner, denn das Thema bleibt ja ein Thema. Denn Wirtschaftsminister Gabriel sagt das nicht umsonst. Herr Niedermayer, bekommt eine Partei ein anderes Licht oder wird sie anders beguckt, wenn die Öffentlichkeit erfährt, diese Partei wird womöglich vom Verfassungsschutz beobachtet?
Also sie bekommt ein anderes Image, wenn sie von der Bevölkerung eindeutig als extremistische Partei wahrgenommen wird. Im Sinne der AfD jetzt als rechtsextremistische Partei. Dann ist es so, dass bürgerlich orientierte Wählerschichten, die durchaus nationalkonservative Parteien wählen, dann davor zurückschrecken, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Das haben wir bei der NPD gesehen. Deswegen konnte die nie im Bund über die 5%-Hürde kommen, weil eben es da ein deutliches Zurückschrecken gibt, der allermeisten Wähler eine solche Partei zu wählen. Und wenn die AfD im öffentlichen Image nicht bei den Medien, sondern bei den Bürgerinnen und Bürgern als klare rechtsextremistische Partei wahrgenommen wird, was sie momentan nicht wird, dann schadet ihr das auf jeden Fall.
Dagmar Pepping, glauben Sie denn, dass das von Gabriel ein Kalkül war, diese Aussage, die AfD müsse vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ein wahlkampfpolitisches Kalkül, um diese Partei zu diskreditieren?
Ich glaube, Sigmar Gabriel will handlungsfähig erscheinen. Er will zeigen, dass er diese Partei als politischen Gegner sich vorknöpfen will, um es mal so auszudrücken. Dass er glaubt, dass es der SPD im Wahlkampf nicht schadet und dass es vielleicht dann eben auch die eigene Anhängerschaft mobilisiert. Nochmal zum Thema Verfassungsschutz. Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, einen Mann namens Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, als er noch für die Linkspartei im Bundestag saß, ist auch eine Zeit lang vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Auch ein Teil der Linkspartei, die Kommunistische Plattform. Also das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass bestimmte Politiker beobachtet werden. Also das wollte ich auch noch mal kurz einbringen.
Gerd Clausen aus Bremen. Guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz, ist die Frage. Ich halte es für Quatsch. Aufhänger war ja, dass die AfD will, dass der Bundesgrenzschutz die Bundesgrenze schützt. Das sagt ja schon der Name. Und das ist ja aber auch das Mindeste, was ich von denen erwarten will.
Na, der Aufhänger war nicht der Schutz der Bundesgrenze, sondern der Aufhänger war der Gebrauch von Schusswaffen in eventuellen Einsätzen. Das war
ja
der Aufhänger.
Ich unterstelle mal, ich kenne den Bundesgrenzschutz nicht so genau, aber dass die schon jahrzehntelang auch mit Waffen ausgestattet sind. Ja. Wofür stattet man sie mit Waffen aus? Die Polizei, das Militär, wenn sie nicht im Zweifel auch Gebrauch davon machen. Und der Skandal ist eigentlich eher, dass die Grenze ja überhaupt nicht geschützt ist. Da kann ja jeder rein und raus, wie er will. Das ist in meinen Augen der Skandal.
Herr Clausen, wenn man Ihnen zuhört, habe ich ein bisschen das Gefühl, Sie folgen Frau Petri in Ihrer Argumentation?
Ja, sicher.
Also Sie sagen auch, im Falle eines Falles ist Schusswaffengebrauch richtig.
Wenn man das nicht macht, ja, die Folgen sehen Sie jetzt. Das ist ja auch kein hinnehmbarer Zustand. Wir können doch keine Gesetze haben, die werden völlig ignoriert und man sagt, ja, dann ist es halt so.
Nun gibt es ja andere Möglichkeiten als den Schusswaffengebrauch. Was bringt Sie dazu, so zu denken?
Ich plädiere ja nicht für den Schusswaffengebrauch, aber der Bundesgrenzschutz hat die Aufgabe, die Grenze zu schützen. Ein Polizist soll ja auch nicht als erstes mal die Waffe zücken. Tun sie ja auch nicht. Und ich habe auch das Vertrauen, dass die professionell genug sind, das nicht zu machen.
Aber im Fall eines Falles wären Sie dafür?
Das steht im Gesetz.
Mhm.
Ich bin nicht der Dienstherr, ich bin auch kein Grenzschützler, aber die wissen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Wenn der Herr Gabriel aber sagt, man soll sie überwachen, haben sie auch meinen Segen dazu. Wenn das alles nicht verfassungskonform ist, sollen sie das überwachen, gucken, ob die koscher sind oder nicht. Aber ich schlage vor, dass man das mit den Grünen und den Linken genauso macht. Und ich bin gespannt, ob man da nicht mindestens genauso viel findet. Und dieses Zitat von dem Herrn Höcke mit 3000 Jahre Europa, das Wort erst angesprochen, 1000 Jahre Deutschland. Was ist daran verfassungswidrig? Ich verstehe es nicht. Das ist im Grunde das, was jedes Land auf diesem Globus in dieser oder ähnlicher Weise auch so handhabt. Die sagen, wir nehmen erst gar keine Flüchtlinge. Basta, da redet keiner drüber, da gibt es keine Redezeit.
Herr Clausen, haben Sie denn auch einen Widerspruch, was die AfD angeht?
Also was mir da negativ dran aufstößt, oder was heißt Widerspruch?
Ja, also ob Sie irgendwas haben, was Sie an der AfD stört?
Wenn der Herr Höcke, nun gut, ist nicht wirklich, wenn er mit Deutschlandfahren in eine Talkshow kommt, ist schon ein bisschen grenzwertig, obwohl nicht verwerflich, wenn er meint, er muss es haben. Linkspolitiker können auch mit roter Krawatte kommen, das ist mir auch egal. Ne?
Herr Clausen, sind Sie mir böse, wenn ich jetzt sage, Sie sind eigentlich ein klassischer Bürger dieses Landes, der einer politischen Meinung folgt? Sind Sie mir da böse? Sind Sie mir böse, wenn ich sage, Sie folgen als Bürger dieses Landes der AfD in der politischen Meinung? Sind Sie mir da böse, wenn ich das sage?
Ja.
Warum?
Also im Bezug auf Migration, ja. Ich halte den derzeitigen Zustand, den kann man auch verfassungsrechtlich. Gucken Sie sich das Asylrecht
an. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, das ist ein anderes Thema der Sendung. Aber ja. Herr Clausen, ich würde gerne mal den Politikwissenschaftler fragen, nämlich Herrn Patzelt. Was wir eben gehört haben von Herrn Clausen, heißt das, hier hat die AfD im Prinzip dadurch, dass sie das überhaupt auf das auf den Tisch bringt, das mit dem Schusswaffengebrauch, bereits gewonnen, einen Wähler gewonnen und damit auch die Stimmung radikalisiert?
Ich glaube nicht, dass die Rede vom möglichen Schusswaffengebrauch, die ja hier ohnehin außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit gewesen ist, der AfD Wähler zutreibt und so weiter. Das, was der AfD Wähler zutreibt, ist die Aussage, dass wenn ein Staat Grenzen hat, dass es da nicht unvernünftig ist, diese Grenzen zu schützen. Und das sagt im Grunde auch die Kanzlerin. Es muss die Europäische Union ihre Außengrenzen schützen, dann können wir die nationalstaatlichen Grenzen im Schengen-Raum ungeschützt lassen. Gelingt es mit der Außengrenze nicht, dann müssen, aber das sagen jetzt natürlich die Österreicher und die Slowenen und die Polen und die Schweden wesentlich deutlicher als die Deutschen, dann müssen die Nationalstaaten die zentrale Aufgabe eines Staates erfüllen, nämlich sicherzustellen, dass auf einem abgegrenzten Gebiet für eine abgrenzbare Bevölkerung verlässliche Staatsgewalt ausgeübt wird. Und im Grunde ist die politische Herausforderung die, es überhaupt nie so weit kommen zu lassen, dass Waffengewalt eingesetzt werden muss, weder innenpolitisch bei Demonstrationen noch an den Grenzen bei Fluchtbewegungen. Und an dieser Stelle hat die AfD tatsächlich etwas getroffen, was viele Deutsche umtreibt. Ist es eine sehr vernünftige, ist es eine sehr weise Politik zu sagen, mein Gott, auf der Welt gibt es Flüchtlinge, irgendwo müssen sie hin. Und wenn sie nicht in Österreich bleiben können und nicht nach Schweden gelangen können, mein Gott, dann müssen sie eben nach Deutschland.
So, bevor wir eine Sendung über Flüchtlinge machen, mache ich jetzt hier einen Punkt, denn wir reden heute Abend in der Redezeit im Themenabend über die Frage, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz und wie umgehen mit dem Populismus. Dagmar Pepping ist unsere Korrespondentin in Berlin. Wenn die anderen Politiker erleben, wie die AfD gewisse Themen schlagzeilenartig oder wie man sagt soundbiteartig mit kurzen Worten auf den Tisch bringen, gibt es eigentlich Zweifel, welcher Schlagzeile soll man folgen und welcher soll man lieber links liegen lassen oder rechts liegen lassen, um das besser so zu sagen?
Ich muss gestehen, dass ich die Frage jetzt nicht verstehe.
Die Frage ist, ob Politiker, wenn sie solche Schlagzeilen hören von der AfD, ob sie sich überlegen, folgen wir dieser Schlagzeile oder überhören wir sie?
Das kommt auf jeden Politiker an. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt sehr kampfesmutige Politiker, zum Beispiel bei der SPD, den Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, der keine Auseinandersetzung aus dem Weg geht, der auch sagt, wir müssten uns viel stärker als bisher mit den Rechten und ja, sieht die AfD eben in der Wanderung weiter nach rechts mit ihnen auseinandersetzen. Der geht keinem Kampf aus dem Weg, ist auch jemand, der in der Lage ist, Schlagzeilen der AfD mit eigenen Schlagzeilen zu begegnen. Dann gibt es andere Politiker, die etwas zurückhaltender sind. Mhm. In der Union gab es Politiker, die lange Zeit gesagt haben, das wird sie schon von sich erledigen mit der AfD. Aber da gibt es in der Parteienlandschaft ganz unterschiedliche Wege, mit der Partei umzugehen. Markus Söder von der CSU hat diese Partei jetzt ein Fieberthermometer genannt. Und sagt, dass eben die Sorgen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, eben Ausdruck finden in dem Fieberthermometer AfD, wo der Wert eben nach oben geht.
Über den Begriff reden wir gleich nochmal. Vorher hat Rebecca Scholz aus Hamburg das Wort. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Also, wir haben ja die Frage, ob der AfD von Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Mhm. Und ich glaube nicht. Ich halte es nicht für erforderlich, weil das ist ja keine clandestine Organisation. Die erzählt ja, was sie will und wohin sie zielt. Und das braucht man nicht beobachten, das vom Verfassungsschutz. Das ist ja alles sehr offen.
Das ist ein interessanter Satz, den Sie da sagen. Das würde ich gerne mal kurz mit Herrn Gusi, unserem Rechtswissenschaftler, besprechen. Stimmt das? Ist das alles sehr offen, was von der AfD gesagt wird? Und ist das alles, Sie haben so eben gesagt, es wird ja erzählt, was die meinen und was die denken. Stimmt das? Ist das Ziel klar?
Sehr viel läuft dort offen, sehr viel läuft dort öffentlich und all das, was wir hier diskutieren, wie etwa Schlagzeilen, wie etwa Talkshows und so weiter, sind öffentliche Dinge. Auch Versammlungen sind öffentlich und können deshalb von jedermann und damit natürlich auch von den Behörden zur Kenntnis genommen werden. Das ist das, was der Herr aus Offenbach eben ganz kurz ansprach, als er sagte, wenn das eh auf dem offenen Markt abgeht, dann ist das doch gar nicht so schlimm, wenn das zur Kenntnis genommen wird. Mhm. Das eigentlich Interessante sind zwei Dinge, nämlich erstens, wenn ein Dossier angelegt wird, und zweitens, wenn mit geheimen Mitteln versucht wird, Informationen aufzustöbern, die nicht in der Öffentlichkeit laufen. Das sind die Spezifika des Verfassungsschutzes, die er gegenüber jeder anderen öffentlichen Kenntnisnahme, etwa durch die Medien, voraus hat.
Frau Scholz, sind Sie noch da?
ich bin noch da.
Ja, ich hatte Sie nämlich unterbrochen. Sie
genau. Haben, nee, aber was ich meine, der Verfassungsschutz, der hat die Aufgabe, um diese clandestinen Organisationen, die gewalttätig werden wollen und es auch sind, zu beobachten und die Gewalttätigkeiten zu verhindern. Der hat zum Beispiel in dem Fall der NSU-Morde ganz jämmerlich versagt. Und es ist ja immer noch alles sehr düster, was da nun genau vorgefallen ist und wer wann was gesagt hat. Was die AfD betrifft, durch ihre Äußerungen und durch die Sympathie, die ihr entgegenkommt in einer großen Welle, die könnte den Boden bereiten für Leute, die danach streben, sich mit ihren bösen Taten endlich mal wohlzufühlen. Und das ist das Gefährliche. Und diese Leute sollten ins Visier genommen werden des Verfassungsschutzes.
Sie meinen also, dass die AfD ein Nährboden von Gewalt sein könnte?
Ja, wir haben es ja erlebt. Der NSU-Leute, die haben sich ganz lange halten können in ganzer großer Heimlichkeit. Kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass es sich um rassistisch motivierte Leute handelt und dass diese Leute ganz gezielt auf die Randgruppen, auf Migranten, auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft gezielt haben. Und das ist die Gefahr.
Und sollten wir aber einen Fehler nicht machen, wir sollten jetzt nicht eine Brücke schlagen zwischen der AfD und der NSU, aber ich frage Herrn Patzelt mal als Politikwissenschaftler, gibt es irgendwelche Indizien dafür, was hier vermutet wird, dass auf diesem politischen Nährboden Gewalt entstanden ist und entstehen könnte, Herr Patzelt?
Ich sehe dafür bislang keine Anzeichen, aber ich weiß auch nicht alles. Und sollte es Indizien dafür geben, dass im Umfeld der AfD sich politische Gewalttätigkeit entfalten sollte, dann genau wäre der Verfassungsschutz, dann genau wären Staatsschutzbehörden aufgerufen, die Sache aufzuklären. Man sollte den Verfassungsschutz nicht überfrachten mit Aufgaben, die er gar nicht hat. In der aktuellen Diskussion wird er häufig so getan, als habe der Verfassungsschutz die Rolle eines Lehrers zu spielen, der die ungebärdigen Politiker und Parteien dann mahnend zur Ordnung ruft. Oder es sei der Verfassungsschutz eine Art Zensor, der darauf achtet, dass keiner verfassungsmäßige Grundsätze mit seinen Meinungsäußerungen tangiert und der dann gleichsam Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausstellt, die man vorweisen muss, um an Talkshows teilnehmen zu dürfen. Mir scheint, dass der Versuch, den Verfassungsschutz einfach nur beschädigt, ihn zum Beobachten von politischen Gegnern zu bringen, nur damit man anschließend sagen kann, schaut euch an, die sind so gefährlich, dass der Verfassungsschutz sich sogar um sie kümmern muss. Denn zum Beobachten von Parteien haben wir erstens die kritische Presse, wir haben zweitens Leute wie den Kollegen Niedermayer und in der Parteienforschung gibt es bestimmt Dossiers über sämtliche politischen Parteien inklusive der AfD und zum sich auseinandersetzen mit dem politischen Gegner gibt es den pluralistischen Meinungsstreit. Das heißt, die Zuständigkeiten, die dem Verfassungsschutz angesonnen werden, die werden immer weiter ausgedehnt, bis am Schluss ist wie ein kastrierter Kater, fett, aber ohne jegliche politische Potenz.
Ein wunderbares Bild. Wir reden heute Abend über die Frage, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Und wir reden auch über die Frage vom richtigen Umgang mit dem Populismus der AfD. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Ich habe das Bild des Fieberthermometers der AfD, die AfD als politisches Fieberthermometer, nicht vergessen. Aber vorher hat Heiko Extra aus Hennstedt-Ulzburg das Wort. Guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde. Ja, dieses Bild von dem Fieberthermometer ist auch schön. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so weit von der Wirklichkeit weg. Ich sag mal, ein Kollege aus der Runde hat in dem Vorgespräch, im Forum etwas von der politischen Mitte erzählt, die im Großen und Ganzen recht gefestigt ist. Da stimme ich zwar zu. Das Problem ist nur, dass die politische Mitte mittlerweile immer mehr schrumpft. Weil die politische Mitte ist gleichzeitig die bürgerliche Mitte, behaupte ich jetzt mal so.
Was meinen Sie mit Schrumpfen? Wandern die woanders hin? Oder was meinen Sie
Nein,
mit Schrumpfen?
Die wandern woanders hin, weil sie nicht mehr so sich in der Mitte fühlen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber Wir haben ja in den letzten 20 Jahren es erlebt, dass die Anzahl der durchlaufenden Erwerbsbiografien immer weniger wird, dass es immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, immer mehr Unsicherheit einfach im täglichen Leben. Und ich denke mal, das ist der eigentliche Nährboden für die AfD. Die Unsicherheit vor dem, was die Zukunft bringt. Habe ich nächstes Jahr noch einen Job? Kann ich meine Rente finanzieren, die ja auch nicht mehr so sicher ist, wie Herr Blüm das damals propagiert hat? Und das alles jetzt in Zusammenhang gebracht mit den Flüchtlingen, die von außen kommen und von einer Partei wie der AfD benutzt werden, um ein Bild zu malen, dass die uns alles wegnehmen. Mhm. Dass die uns den Raum zum Wohnen, die Luft zum Atmen nehmen quasi. Die uns die Butter vom Brot nehmen.
Herr Exler, Sie haben zwei interessante Aspekte. Das eine ist die politische Lücke, die Sie da beschrieben haben, was die Mitte angeht, und das andere ist der Nährboden. Ich würde gerne erstmal mit Herrn Niedermeyer, dem Politikwissenschaftler, besprechen, was ist denn der Nährboden der AfD? Sprich, welche Wähler sagen denn, ja, das ist meine Partei?
Also wir haben durchaus natürlich stramm rechtsorientierte Wähler, die diese Partei wählen. Wie viel das sind, wie hoch der Anteil in der Gesamtwählerschaft ist, das können wir wirklich noch nicht genau sagen, weil da auch neuere Daten einfach fehlen. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr deutlich wird, ist, dass die AfD als Sammelbecken fungiert, aber einiger derjenigen, die eben sehr starke Kritik an der Flüchtlingspolitik der Regierung üben und die AfD als die Möglichkeit sehen, diesen Protest auszudrücken. Denn man darf nicht vergessen, die AfD war nach ihrer Spaltung, also nach dem Abspalten des wirtschaftsliberalen und moderat-konservativen Flügels mit Bernd Lucke an der Spitze, war die mal in den Umfragen bei 3% im August letzten Jahres. Dann kam der September mit der Entscheidung von Frau Merkel, die Flüchtlinge, die in Ungarn festsaßen, nach Deutschland zu holen. Und dann hat sich im Oktober die Stimmung in der Bevölkerung gedreht. Die hat sich nämlich nicht erst im Januar gedreht, wie viele Medien behaupten, sondern der Umschwung in allen Indikatoren war im Oktober. Und seither haben wir eben eine Spaltung der Gesellschaft mit einer leichten Mehrheit gegen diese Politik. Und das ist auch mit dem Begriff des Fieberthermometers vielleicht gar nicht so schlecht verdeutlicht, weil wir haben eine sehr starke Polarisierung in der Diskussion. Wir haben eine sehr hohe Relevanz dieses Themas. Man kann ja gar kein Gespräch mehr führen, irgendwo am Arbeitsplatz unter Bekannten oder sonst wo, ohne dass man auf dieses Thema kommt. Und wir haben eine zunehmende Emotionalisierung der Diskussion und auch eine Abschließung der beiden Gruppen. Man redet nicht mehr miteinander, sondern man redet nur noch übereinander und beschimpft sich gegenseitig und ist nicht mehr in der Lage, rationale Argumente wirklich aufzunehmen und zu diskutieren. Mhm. Und insofern sind wir so ein bisschen fieberhaft im Moment. Und die AfD ist durchaus ein Indikator dafür, dass wir diese Situation jetzt haben.
Herr Patzel, Sie sind auch Politikwissenschaftler. Welche Lücke im Parteiengefüge hat denn die AfD da erkannt?
Sie hat zum einen jene Lücke erkannt und besiedelt, auch bekräftigt in diesem Tun durch die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, jene Lücke, welche die CDU dadurch gelassen hat, dass sie gleichsam eine Frontbegradigung nach links gemacht hat, Positionen bezogen hat, die man von links her nicht mehr angreifen kann, Positionen geräumt hat, die immer ein Hauptangriffspunkt waren, von der Berufsarmee bis hin zur friedlichen Nutzung der Kernenergie. Und zugleich hat die CDU offenkundig der Angriffe überdrüssig, sie sei eine rückwärtsgewandte, konservative, der Zukunft nicht zugewandte Partei, sie hat die Konservativen in den eigenen Reihen, auch jene, die tatsächlich rechts sind und früher in der CDU ihre Heimat gefunden haben, die hat sie heimatlos gemacht, wie es auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann in einem Beachtung gefunden habenden Nebensatz eines Interviews vor einigen Wochen gesagt hat. Die Union hat Konservative heimatlos gemacht. Die Union, die CDU, weniger die CSU, die CDU hat sich nicht mehr dafür zuständig gesehen, bis zum rechten Rand zu integrieren. Und hier ist eine Lücke aufgetreten. Und in diese Lücke ist fast über das System von Versuch und Irrtum die AfD hineingewandert. Und zugleich kam dann auch noch die Sache mit der Einwanderungspolitik, wo ich meinem Kollegen Niedermayer vollständig zustimme, die dann der AfD nochmal Wind unter den Flügeln gegeben hat, weil die etablierten Parteien in einer Art Allparteienregierung eine Politik zu machen begonnen haben, gegen die eine sehr große Anzahl im Volk innerlich aufbegehrt. Und die Spaltung ist ja zusätzlich noch eine, etwas grob formuliert, inzwischen zwischen oben und unten, zwischen Eliten und einfachem Volk. Unter Eliten ist im Grunde unstrittig, dass wir so eine Art Einwanderungspolitik, wie sie zurzeit gemacht wird, brauchen, auch vertragen. Die einfachen Leute oder die Einfachherrenleute sehen das im Wesentlichen anders. Und folglich suchen auch die ein Ventil. Und die Grobschlechtigkeit, mit der manche AfDler argumentieren, weil sie es auch nicht besser können, weil sie politisch unerfahren sind und ab und zu auch selbst schlichten Gemüte sind, die findet dann so eine Art positive Rückkopplung mit denen einfachen Schichten des Volkes, denen die ganze politische Richtung nicht passt. Diese Nische hat also die AfD besetzt und in diese richtet sie sich gut ein. Und wenn die Umsteuerung in der Einwanderungspolitik noch länger auf sich warten lässt, dann wird die AfD im rechten politischen Spektralbereich das, was einst die Grünen im linken politischen Spektralbereich geworden sind.
Markus Sager aus Schleswig. Guten Abend, Herr Sager.
Ja, guten Abend. Ich wollte sagen, dass ich sehr für die politische Auseinandersetzung bin. Nun habe ich gerade den Vorredner gehört und muss dem also deutlich widersprechen. Ich finde das schon mal nicht gut, dass man da von einfachen Schichten im Volk redet. Aber egal, was ich bedauere und sehe, was die AfD eher stärkt, ist, dass die etablierten politischen Parteien, so wie heute gerade der Sieheimer Kreis der SPD anfängt und Forderungen aufstellt, man solle 20.000 mehr Bundespolizisten haben, etc. Oder Frau Nahles gestern verkünden lässt, auch die sollen ihr Vermögen einsetzen, die armen Flüchtlinge. Und im Grunde genommen die CSU ja jede Woche eine Sau durch das Dorf treibt. Und Herr Söder, ja nicht an der Spitze, aber immer mit. Und das sind ja Dinge, die AfD geradezu fördert. Auf dem Hinterwege kommt man also dem, was die AfD will und ihre Wählerschaft und vielleicht auch etliche, aber sicher nicht viele im Volk, damit hinterher und läuft dem hinterher. Und das machen andere Regierungen, wie wir ja sehen in Europa auch. Sie lassen sich also treiben. Wie soll eine Auseinandersetzung gelingen, wenn also jeder diesen Forderungen hinterherläuft, um seinen Wählerstimmen hinterherzulaufen, anstatt für andere Dinge zu werben, nämlich für die Werte, die wir haben, für die Werte und für Empathie zu werben mit den Flüchtlingen und das auch in Relation mal zu bringen. Wie ich schon mal in einer Ihrer Sendungen sagte, 1 Million Flüchtlinge ist ein Verhältnis 1:80.
Mhm.
Wir sind ein äußerst reiches Land.
Herr Sager, ich mache hier mal einen Punkt, weil heute reden wir nicht über Flüchtlinge, aber
ja,
Sie haben einen spannenden Satz gesagt.
Das ist Thema ja der AfD. Lassen Sie mich den Satz noch eben sagen.
Ja.
Eine Partei wie die AfD wirklich mit Argumenten zu entkräften, wir müssen hier nicht Angst haben in diesem Land vor anderen. Wir müssen nur Angst haben, wenn wir vor einem Rechtsruck müssen wir eigentlich Angst haben, sowohl in der EU als auch innerhalb des Landes. Das wäre fatal.
Gut, ich würde gern den Satz, den Sie gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, die AfD treibt die anderen politischen Parteien. Ist das
genau
richtig?
Ja? Und das vermiest oder macht eine Diskussion eigentlich und eine Entkräftung der Argumente der AfD ja fast unmöglich, wenn ich im Grunde genommen zeitversetzt diesen Positionen, wenn auch abgemildert, aber hinterherlaufe. Und wenn ich noch einen letzten Satz sagen darf, wenn ich mit meinen Schülern rede oder mit meinen Kindern rede, dann gilt es vor allen Dingen, um Empathie zu werben und zu erinnern auch an die eigene Geschichte, die wir gehabt haben, was es mit unseren ganzen aus den Ostbereichen kommenden Flüchtlingen als Beispiel in der Nachkriegszeit, die wir gehabt haben.
Jetzt machen wir einen Punkt, kommen wir in die Geschichtsbücher. Aber bleiben Sie noch dran, denn Sie kriegen noch eine Antwort von Professor Patzelt. Ich würde gern das, was Sie gesagt haben, Herr Sager, auf den Punkt bringen. Ist die AfD so eine Art Katalysator für die anderen Parteien?
Die AfD könnte überhaupt niemanden vor sich hertreiben, wenn sie nicht ein Problem thematisieren würde, das viele Leute als ein echtes und nicht nur ein eingebildetes Problem empfinden. Lange Zeit ist in diesem Land die Aussage die gewesen, mit Flüchtlingen werden wir nie ein Problem haben. Jede Menge, die ins Land kommt, stiftet kein Problem, Integrationsprobleme gibt es nicht, was viele Leute anders empfunden haben. Dass die etablierten Parteien inzwischen bildlich gesprochen der AfD und ihren Forderungen hinterher hecheln, das hat einfach damit zu tun, dass die AfD als Fieberthermometer, als Warnblinkanlage, als was auch immer, manche Probleme rechtzeitiger und klarer gesagt hat, als es die etablierten Parteien gesagt haben. Es stimmt schon, dass Frau Nahles jetzt Positionen in die Presse gegeben hat, die früher nur die AfD vertreten hat. Und es stimmt schon, dass unsere Politik jenen Kurs einschlägt, den die AfD schon empfohlen hat. Aber das liegt nicht daran, dass sozusagen die AfD eine bösartige Ausstrahlung auf die anderen hätte, sondern es gibt eben reale Probleme, für die es nicht 27 gangbare Lösungswege gibt.
Herr Patzelt, ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil gleich bricht oder schaltet sich die Leitung nach Bayern ab, weil Sie müssen jetzt zum Fernsehen in den Bayerischen Rundfunk. Herr Patzelt, sagen Sie uns noch ganz kurz, sitzen Sie da mit dem AfD-Mitglied in einer Runde?
Es wird der bayerische Innenminister, es wird der Vorsitzende der AfD in Bayern, ein grüner Politiker und ein Politikwissenschaftler dabei sein. Wer das
viel
ist,
Erfolg
verrate ich nicht.
Und Dankeschön. Viel Erfolg und Dankeschön, dass Sie an dieser Runde teilgenommen haben. Ich bin noch bei dem Begriff des Fieberthermometers, Herr Niedermeyer, als Politikwissenschaftler. Wir haben hier zwei Phänomene. Einerseits ist die AfD eine Art Fieberthermometer, ich habe das so verstanden, für die politischen Verhältnisse. Und andererseits haben wir die AfD als Themenmacher, was die Politik angeht. Wie kann man das denn eigentlich bremsen oder gar verhindern, dass die AfD eine derartige Themenhoheit bekommt?
Ja, indem man die Probleme löst, die der Bevölkerung auf den Nägeln brennen. Das ist ja genau das Problem. Und momentan sieht eben ein sehr großer Teil der Bevölkerung diese Probleme nicht gelöst, auch nicht durch die neuesten Aussagen von Nahles, von Merkel selber oder von anderen, denn was die Leute, die diese Flüchtlingspolitik kritisieren wollen, ist eine relativ schnelle, deutliche und nachhaltige Reduzierung des Flüchtlingszustroms. Und dass, solange das nicht erreicht wird, glaube ich nicht, dass der Nährboden für die AfD auszutrocknen ist. Und momentan sehen ja die Zahlen so aus, als ob dies zumindest in absehbarer Zeit eben nicht erreicht werden würde. Aber ich denke schon, dass wenn zum Beispiel Frau Merkel mit ihrer Strategie das Problem auf der europäischen Ebene zu lösen, wenn sie Erfolg hätte, und zwar nicht in Monaten, sondern in Wochen, also zum Beispiel bis zum nächsten EU-Gipfel, wenn dort wirklich Maßnahmen beschlossen werden würden und dann auch umgesetzt werden würden, dann würden schon die Umfragezahlen der AfD deutlich zurückgehen, weil es eben so ist, dass ein Teil, ein nicht unbeträchtlicher Teil der AfD-Wählerschaft nicht jetzt schon eng und längerfristig an diese Partei gebunden ist, sondern so eine Art Flugsand darstellt, aus Protest jetzt zu dieser Partei gegangen ist, aber auch eben wieder weggehen kann.
Thomas Gruner aus Hamburg. Guten Abend, Herr Gruner.
Schönen guten Abend. Ja, Thomas Gruner hier.
Ja, Sie haben das Wort.
Mein Beitrag wäre eigentlich, dass so eine Demokratie das abkönnen sollte. Und dass eigentlich die AfD dadurch so ein bisschen überbewertet wird in der ganzen Zeit. Also dieses Machtvakuum zum Beispiel jetzt, was wir jetzt gerade haben, dass einerseits die Kanzlerin sagt, das schaffen wir schon. Und die andere Seite sagt, ja, wie denn eigentlich? Und versucht dann immer da Gründe oder Möglichkeiten aus dem Weg rauszufinden. Und die AfD hat dann auf den Punkt, hat sie dann immer irgendwelche Lösungen parat. Also indem sie erstmal Angst verbreitet oder und dann eben Sicherheit verspricht und dann eben auf die ganz normale mit der einfachen Sprache vertreiben, verbieten, erschießen oder was auch immer halt. Also es gibt so ein Vakuum an Sicherheit für die normalen Leute eigentlich.
Herr Gruner, würden Sie denn sagen, dass der Satz "Wir schaffen das" inzwischen anders klingt?
Für mich auf keinen Fall halt. Also wenn ich ein Problem habe, sage ich auch, das schaffen wir schon. Und dann gehen wir bei und machen das irgendwie.
Gut.
Und dann gibt es natürlich immer Zweifler. Und dann gibt es immer mehr. Und dann gibt es natürlich dann die sich diese Zweifler schnappen und halt dann eben so eine Gruppe bilden und mit dieser einfachen Sprache halt alles in Frage stellen. Mhm.
Ich frage mal Dagmar Pepping, in unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Wir erinnern uns alle an den Satz, wir schaffen das. Ist der heute von der Bundeskanzlerin, also von Merkel, würden Sie sagen, der steht heute in einem anderen Licht da? Spricht sie heute anders?
Sie hat zuletzt gesagt, sie ist sicher, wir können es schaffen. Aber im Grunde rückt die Kanzlerin, ja auch wenn sich der Ton jetzt bei Auftritten etwas geändert hat, inhaltlich ist sie von ihrer Linie bisher nicht abgerückt. Es gibt weiterhin keine Obergrenzen. Sie lehnt es ab, die Grenzen zu schließen. Sie setzt weiterhin auf eine europäische Lösung. Ganz wichtiger Termin, Mitte des Monats, der EU-Gipfel in Brüssel. Darauf setzt sie Hoffnung. Danach hat sie gesagt, dann ziehen wir mal Bilanz. Und da muss man sehen, sollte ihr Ansatz scheitern auf der europäischen Ebene, dann muss man noch mal weitersehen. Ich möchte aber auch noch mal den Blick auf die AfD selber werfen. Ob diese Partei es nach den Landtagswahlen schafft, Ruhe an der Spitze zu behalten. Denn Frauke Petry ist nach dem, was sie sich jetzt am Wochenende in dem Interview geleistet hat, nicht mehr unumstritten in dieser Partei. Ob sie sich dauerhaft an der Spitze der AfD wird halten können, muss man abwarten. Und wenn sich diese Partei öffentlich streitet, wie sie es im vergangenen Jahr mit Bernd Lucke getan hat und wieder ein Bild von Teilung von Dauerstreit liefern sollte, muss man auch mal abwarten, ob die Umfragewerte der AfD dauerhaft so weit oben bleiben, denn Streit gutieren die Wähler nun mal nicht.
Das, dahinter steckt ein bisschen die Vermutung, die AfD könnte ein kurzfristiges Phänomen sein. Herr Niedermayer, teilen Sie das?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich die AfD mittel- und langfristig im deutschen Parteiensystem etablieren kann, weil sie eben momentan sehr stark als ein Themenpartei auf ein Problem setzt, das man ja möglicherweise in den Griff bekommen könnte. Aber die Frage ist natürlich, bekommt man es in den Griff? Und wenn dass die Flüchtlingsproblematik so weiter geht, wie sie jetzt momentan ist, dann wird auch die AfD stark bleiben. Das heißt, es hängt eben sehr stark von der Politik der Regierungsparteien ab, ob sie das Problem in den Augen der Bevölkerung in einer sinnvollen Zeit, in einer sinnvollen Weise lösen können. Und da ist, wie gesagt, für den Ansatz von Frau Merkel eben sind die nächsten Wochen extrem wichtig mit den zwei EU-Gipfeln, die wir haben bis Mitte März und eben auch die Landtagswahlen ein paar Tage früher und die Verhandlungen mit der Türkei. Wenn das alles scheitern sollte und dann im Frühjahr die Flüchtlingsströme wieder dramatisch ansteigen, was ja prognostiziert wird von den internationalen Organisationen, dann wird sich die Lage, denke ich, so zuspitzen, dass die AfD weiter Zulauf bekommt.
Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Guten Abend, Frau Kleinen.
Guten Abend. Ja, ich möchte zuerst einmal kurz leicht abschweifen. Und zwar ist ja, heißt es ja, dass die AfD ja so einen Rechtsruck haben soll. Ich würde dazu sagen, dass man das auf jeden Fall beobachten muss. Und jetzt muss ich einmal kurz leider zur NPD gehen, die meiner Meinung nach gleich sowieso verboten werden sollte. Mhm. Und die AfD müsste man auf jeden Fall beobachten weiterhin. Ich sage jetzt mal so, ich sehe sie so persönlich vom Gefühl so, man sagt ja so zwischen, ich sehe sie so zwischen CDU und NPD, irgendwo in der Mitte. Aber eher noch so Richtung, in die linkere Richtung. Aber wenn sie so abdriften würde wie die NPD, ja, sollte man sie definitiv verbieten. Wie die NPD, sollte man sowieso verbieten, meiner Meinung nach. Mhm.
Das ist ein interessanter Aspekt, Frau Kleinen, dass Sie hier die NPD ins Spiel bringen, in das Gedankenspiel und auch die AfD. Ich würde gerne mal, lassen Sie uns Herrn Gusi hinzuziehen, denn der ist Rechtswissenschaftler und Verfassungsrechtler. Erstmal an Sie die Frage, halten Sie denn ein Verbot einer Partei aus demokratischer Sicht und als Verfassungsrechtler überhaupt für einen richtigen Schachzug?
Im Grundsatz nicht. Im Grundsatz ist die Demokratie darauf angelegt, mit dem politischen Gegner zu diskutieren und ihn nicht zu verbieten. Gerade das unterscheidet demokratische von nicht-demokratischen Staatsformen. Wenn allerdings die Gegner einer Verfassung sich dermaßen mit Gewalt, mit heimlichen Mitteln aufrüsten, dann kommt man um ein Verbot bisweilen nicht drumherum. Davon sind wir von der AfD weit entfernt.
Wo ist der Unterschied für Sie zwischen der, Frau Klein hat das eben so schön gesagt, die Positionierung, wo ist die AfD von der NPD noch weit entfernt?
Die NPD ist inzwischen zu einer Kaderorganisation geworden, welche praktisch kaum noch etablierte politische Positionen und Verhaltensweisen zeigt, sondern zu einer echten Kampforganisation geworden ist, in der auch nur noch die radikalsten Kräfte untereinander tätig werden. Die anderen sind natürlich noch da. Mhm. Die anderen Kräfte, die früher von der NPD gebunden sind.
Frau Kleinen, gehen Sie, ja, Sie haben das Wort.
Darum habe ich ja auch ich habe ja gerade gesagt, die NPD, die ist nach ganz rechts, die AfD habe ich ja in die Mitte gesetzt. Also die ist natürlich nicht so extrem wie die NPD, das ist klar. Darum habe ich ja auch gesagt, dass man das beobachten soll.
Mhm. Was macht sie so misstrauisch, dass man sie beobachten soll? An welcher Stelle sagen Sie, die muss man beobachten?
Ich sag mal, ich glaube, in der Flüchtlingspolitik waren die sehr kritisch gegenüber den Flüchtlingen.
Was meinen Sie mit sehr kritisch?
Also ich hatte das Gefühl, dass die eher dagegen waren.
Ist das ein Grund, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, wenn man gegen etwas ist?
Nein.
Sie machen sich Gedanken, Frau Klein. Wir haben nämlich ein klares Nein bekommen. Herr Gusi, was meinen Sie?
Natürlich ist das kein Grund. In politischen Fragen kann man immer unterschiedlicher Auffassung sein und vor allem gegen die Regierungspolitik sein, ohne dass das gleich vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Zwei kleine Gedanken möchte ich aber bitte dazu einbringen. Das eine ist der Punkt, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Protestbewegungen, die auch zu Parteien herangereift sind, zu Wahlen kamen und dann hinterher wieder zurückgegangen sind. Teils die Linkspartei, teils die Piraten und jetzt ist es die AfD. Keine von denen hat sich also jetzt hier durch diese Protesthaltung groß etabliert und auch bei der AfD ist noch offen, ob das gelingt. Das Zweite, was ich einbringen will, ist eine Frage, die hier im Raum steht, nämlich, dass seitens der Politik, auch seitens der Politik der Bundesregierung, in hohem Maße Erklärungsdefizite sind. Man erklärt sich nicht die Frage, wir schaffen das, was ist denn nun das? Wie kriegen wir Arbeitsplätze, wie kriegen wir Schulen, wie kriegen wir Wohnungen und so weiter her? Alles das wird nicht erklärt. Man glaubt, das Problem sei irgendwie gelöst, wenn die Flüchtlinge im Zelt untergebracht sind. Und das ist natürlich nicht der Fall. Da fängt das Problem ja eigentlich in Deutschland erst an. Dieses Erklärungsdefizit ist ein Defizit, was viele Menschen bewegt, die hier jetzt Lösungsvorschläge und Erklärungen haben wollen. Und das schuldet die etablierte Politik.
Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10:05. Das heißt, wir haben noch 5 Minuten Zeit, miteinander zu reden. Eugen Schad aus Neubrandenburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ganz kurz, würde die AfD zum Beispiel 2-3% haben, wird sich kein Schwein darüber aufregen, um es mal so auszudrücken. Problem ist eben nur, dass die AfD eine Kraft geworden ist, die etablierten Parteien vielleicht ein bisschen, Wähler wegnehmen kann, das zum einen. Und zum anderen, was die Aussage von der Frau Petri anbelangt, ich habe jetzt gerade mal mitbekommen, dass ein Herr Olaf Palme von den Grünen aus Tübingen in der Schwäbischen Zeitung im Oktober 2015 gesagt hat, dass man die Außengrenzen, die europäischen Außengrenzen besser sichern muss, notfalls mit Waffengewalt. Was ist der Unterschied zwischen dieser Aussage und der Aussage von Frau Petri? Das ist die eine Frage. Und zum anderen, was mich auch ein bisschen aufregt, die eine Dame sagte, dass der Höcke die Deutschlandflagge damit genommen hat zu Herrn Jauch. Ich finde, die Deutschlandfahne ist doch, glaube ich, eine Fahne, die wir schon seit vielen, vielen Jahren haben, die bei Fußballspielen zu Tausenden, zu Millionen geschwungen wird. Was ist daran schlimm? Also ich kann das wirklich nachvollziehen. Und was Verfassungsschutz anbelangt, wissen Sie, dann müsste man die Antifa auch vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Aber die ist ja von der SPD finanziert, das ist dann schlecht möglich, glaube ich. Ne? Ja, und wenn man sagt, wie Frau Claudia Roth in deinem Plakat hello, wo draufsteht, Deutschland verrückt, scheiß Deutschland, dann frage ich mich, was diese Dame in der Demokratischen Partei überhaupt zu suchen hatte. Das waren eigentlich die Dinge, die ich mal kurz ansprechen wollte. Und jetzt bin ich also soweit fertig. Danke.
Wunderbar, Herr Schad. Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank für den Anruf. Ich würde gerne die letzten Minuten dafür nutzen. Da sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Herr Niedermayer, ganz kurz, was bedeutet das in Ihren Augen als Politikwissenschaftler, wenn die AfD dort zweistellig abschneiden sollte?
Ja, wenn sie zweistellig abschneiden sollte, dann bedeutet dies, dass die zumindest in zwei Ländern, also in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die momentane Regierung abgewählt ist, weil sie keine Mehrheit mehr hat. Und Frau Pipping hat ja schon darauf hingewiesen, dass es für die CDU zwei Seiten gibt in diesen Wahlen. Durch die Politik von Frau Merkel ist die AfD teilweise eben groß geworden, weil sich viele dort sammeln, die mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind. Und andererseits könnte es aber das Erstarken der AfD dazu führen, dass die CDU, die in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg ja immer noch stärkste Partei ist, dass die dann die Regierung bilden könnte, weil die momentane grün-rote oder rot-grüne Regierung nicht mehr die Mehrheit hat.
Das bleibt abzuwarten. Der spannende Wahltag im März. Das war unser Themenabend für heute und wir sprachen über die Frage, ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz und wie richtig umgehen mit dem Populismus? Vielen Dank an alle Gäste in den Studios und vielen Dank an alle diejenigen, die angerufen haben und uns eine Mail geschickt haben. Die Redaktion dieses Themenabends hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir über Elektroautos. Zuschüsse für Elektroautos. Wird Verkehr so umweltgerechter? Darüber wollen wir morgen reden. Und Sie können sofort schreiben, ndr.de/redezeit oder morgen mitmachen. Sie rufen um 20.30 Uhr an und dann reden wir ab 21.05 Uhr mit Ihnen. Was halten Sie vom Elektroauto, von Zuschüssen? Können Sie sich vorstellen, mit Strom zu fahren? Das morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Heute Abend am Mikrofon war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.